Hallo, hier ist Robert Bacher und herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Wenn du diesen Podcast anhörst, bist du an spannenden Geschichten von spannenden Personen interessiert. Das ist auch der Grund, warum ich vor über einem Jahr diesen Podcast gestartet habe. Ich wollte von spannenden Persönlichkeiten lernen und erfahren, wie ihre Geschichte aussieht. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich. Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher.
Und mein heutiger Gast ist
Wolfgang Pauli. Und Wolfgang, der begleitet mich schon seit Jahren, würde ich einmal sagen. Er war mit ein Wegbegleiter meiner Selbstständigkeit, hat mich ganz am Anfang schon unterstützt, wo ich gesagt habe, dass ich selbstständig werde, hat er gesagt, das ist toll, wir gehen Atlas, quatschen wir mal darüber. Und hat mich über die Jahre begleitet. Und heute arbeitet er bei Technolbin, hat verschiedene Stationen erlebt. Und es gibt ja das Buch von Jeff Bezos von Amazon, wo es heißt, der Allesverkäufer. Aber ich würde schon fast sagen, dass dieser Titel perfekt auf Wolfgang Pauli passt. Hallo Wolfgang.
Servus, grüß dich.
Wolfgang, wie würdest du dich eigentlich beschreiben? Wenn du dich jetzt in einen Satz beschreiben.
Ja, in einen Satz beschreiben, glaube ich, das ist immer ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal, weil man sieht ja Situationen in der Variante, dass man andere Sachen beschreibt oder andere Leute lesen oder zeichnen kann, besser als wir meistens sich selbst. Ne? Aber ich glaube, dass ich eigentlich so eigentlich ein Unikum bin, so wie ein Perpetuum mobile, sage ich jetzt halt einmal. Da wo es halt ist, wurscht, was passiert oder wurscht, was für Schicksalsschläge, sage ich jetzt mal, im Leben passiert gewesen sind oder was noch kommen kann. Ich bringe auch nichts um in der Situation und eigentlich bin ich so ein Stehaufmantel. Ne?
Woher kommt das, Stehaufmantel? Schon immer als Kind gewesen, oder?
Ich glaube, das ist etwas, was du in dir drinnen hast. Ich glaube, dass es eine Situation ist, wie ich es immer bezeichne, so eine Art Geburtsfehler, aber positiv gesehen. Jeder hat, sage ich mal, seine Stärken, seine Schwächen, Situation aus den Jahren hervor, was er miterlebt hat, positiv oder negativ, wo er sich daran richtet, aufrechterhaltet oder seinen Weg geht. Ich glaube, jeder hat da seine eigene Variante, seinen Weg zu finden. Und ich glaube, bei mir war generell immer schon ein bisschen dieses Impulsive, das Offene, das Direkte und ich habe immer gewusst, wo der Weg hingehen sollte. Ich habe meine Schiene gehabt, meine Linie und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man den Weg einfach geht, wo man sich denkt, da will ich hin. Ob es jetzt dann in die Hosen geht oder nicht, das ist eine andere Situation. Aber wie gesagt, eine Schiene und eine Linie muss man halt haben und ich glaube, dass ich die ziemlich konsequent verfolgt habe. Ich habe immer gewusst, wo ich hin will, was ich erreichen will. Und das ist auch diese innere Kraft, die was dich dann dahin leitet, wo du eigentlich sein willst dann schlussendlich. Ne?
Was war so der erste Fehlschlag im Leben, mit dem du konfrontiert warst, wo diese Stehaufmännchen gefragt worden ist?
Ich glaube, Fehlschläge in der Situation hast du bewusst erst dann, wenn es beruflich dann kommt, weil im Kindergarten, Volksschule und so weiter, Hauptschule, Fehlschläge in der Situation ist etwas, was, glaube ich, selten jemand hat, außer du hast familiäre Probleme oder wenn da was etwas nicht funktioniert hat. Beruflich gesehen muss ich sagen, ja, es sind immer Situationen gewesen, wo ich einfach vielleicht leichtgläubig oder zu gutmütig gehandelt habe oder weil für mich einfach diese Handschlagqualität nach wie vor gilt und wie gesagt, wie diese Leute das dann ausgenutzt haben, die dann irgendwo in eine Bredouille gebracht haben, wo ich dann auch wieder selber rausgekommen bin und ich glaube, das ist das, was die im Endeffekt dann stärker macht und so leicht dir dann in der Zukunft auch andere Situationen dann nicht unbedingt mehr so viel, sage ich jetzt einmal, wie soll ich am besten sagen, die aus der Reihe bringen, sage ich mal, wenn du sowas schon mal erlebt hast. Ne? Da stehst du einfach drüber. Aber wie gesagt, wenn heute einer noch nicht komplett am Boden unten gewesen ist, was mir schon zweimal in meinem Leben passiert ist, da schauen wir mir nicht dafür. Schauen wir mir so stehen, wenn du nicht raus kannst. Aber wie gesagt, wenn du zweimal schon am Boden gelegen bist und du stehst wieder auf, dann ist das, was du daraus gelernt hast und was du daraus gemacht hast, etwas fürs Leben, was da keiner nehmen kann und wo du auch weißt, da will ich nicht mehr hin und du dich auch somit dann in Zukunft auch absicherst und diese sensorische Sensibilität auch entwickelst, damit sowas nicht mehr passiert. Ne?
Wann hast du realisiert, dass es Rückschläge sind? Hat sich das angebahnt und dann hast du gesagt, okay, jetzt ist wirklich ein massiver Rückschlag und jetzt muss ich dafür was tun, jetzt muss ich dafür handeln? Oder wie hast du das damals begriffen, diese zwei wirklichen Tiefschläge? Und also, wie war der nächste Tag? Steht man da auf und sagt, okay, diese Aktion muss ich jetzt setzen, damit ich da wieder rauskomme? Oder was macht man dann?
Es ist ja so, wenn in der Situation, wo du realisierst, dass es ein Tiefschlag ist oder dass du, sage ich mal, dementsprechend in der Situation mit dem konfrontiert bist, stellt sich gar nicht die Frage, wie du am nächsten Tag aufstehst, weil du meistens an dem Tag gar nicht schlafen gehst. Das heißt, du hast ja generell, sage ich mal, so wie eine Art Wachkoma, sage ich mal, verbringst du diese Wochen und Monate in der Phase, wie kommst du da raus, wie drehe ich das Ganze, wie rette ich auf Deutsch gesagt meinen Arsch, ne? Und dann musst du einfach immer dieses Positive am Ende des Tunnels sehen, um die da rauszuholen. Und dann hast du erst dann einmal diese Phase, wenn du merkst, okay, das könnte funktionieren, wo du dich erst dann weiter orientierst, wie geht es dann erst weiter. Das heißt, diese Phase, jetzt erst einmal da rauszukommen, ist einmal der erste Punkt. Dann die Phase, sage ich einmal, sich zu orientieren, was mache ich danach, weil die Situation dann erledigt ist. Ne? Und du kommst mit einem blauen Auge vielleicht weg oder auch nicht, oder mit zwei blauen Augen. Das sind immer die sind ziemlich extreme Phasen, extrem belastbar für Körper, Geist und Seele. Und also wie gesagt, es gibt so Eckpunkte, wo ich leider sagen kann, ja, mir hat es dazu mal gekostet, im Schnitt zwischen 17 und 32 Kilo Körpergewicht. Schlafen sage ich jetzt mal fast gar nichts, weil natürlich tausend Sachen durchspielst, wie geht's weiter. Du trägst eigentlich Millionen Dinge im Kopf, wo es Möglichkeiten geben würde. Und das ist schon mal der Anspruch für mich selber, sage ich jetzt einmal, dass du wirklich auch schaust, wie geht's weiter, es muss weitergehen, wo geht die Reise hin, wie komme ich da hin, das sind so die Anhaltspunkte, wo sie halt zu dem Zeitpunkt dann hauptsächlich beschäftigen, gell?
Ich würde sagen, dass der Verkauf eine der wichtigsten Eigenschaften ist, um erfolgreich zu sein und ich sage jetzt mal Geld zu verdienen, weil wenn man nichts verkauft, kriegt man logischerweise kein Geld. Ist das die stärkste Eigenschaft von dir, was die da rausgebracht hat aus den Tiefschlägen, aus den Rückschlägen?
Gewesen ist ja so, bevor es zu den Tiefschlägen gekommen ist, war ich ja generell schon auch in dem sogenannten Vertrieb tätig, sage ich jetzt einmal. Nur ist halt so, dass du Der Tiefschlag selber hat eigentlich mit dem Vertrieb so nichts zu tun, sage ich mal. Das war eine andere menschliche Komponente, wo sie dazu eigentlich dann eingerissen hat oder wo selber nicht beeinflussen hast können, dass es zu dem Tiefschlag gekommen ist. Gut, im Nachhinein weiß ich ganz genau, dass ich halt gewisse Sachen vielleicht auch vernachlässigt habe, auch mich vielleicht vertraglich nicht abgesichert habe, auch vielleicht andere nicht in die Verantwortung genommen habe für die Situation. Und dann habe ich es halt selber auslöffeln müssen, war halt so, ne? Und da war, wie gesagt, der Vertrieb selber, der war immer schon eigentlich in mir drinnen, weil ich immer schon liebend gern mit Leuten mich umgeben habe. Und bei mir war es immer so, dass ich der Vertrieb an und für sich in der klassischen Form war für mich immer der hauptausschlaggebende Punkt. Wenn du halt ein Produkt hast, wo du halt hingehst mit den Leuten, mit den Leuten halt irgendwo fast schon eine Beziehung aufbaust, mit dem, was du halt was verkaufst, die Leute, die dir halt zum Gesicht stehen, du hast ja halt eine Situation, wo du weißt, mit denen kann ich halt nicht, entscheidet sich ja meistens in den ersten paar Sekunden oder gar nicht, ne? Und da im Vorfeld schon mal ein Produkt zu haben, wo du hundertprozentig dahinter stehst, wo du hundertprozentig überzeugt bist davon, wo du auch im Endeffekt in der Situation auch selber kaufen würdest, in der Situation, wenn du jetzt von der Kundenseite ausgehen würdest, das war immer schon eigentlich mein Anhaltspunkt. Und habe auch immer, sage ich mal, dementsprechend das Glück gehabt, Produkte zu haben, wo ich eigentlich so überzeugt gewesen war, so überzeugt gewesen bin von dem Produkt, als wenn ich es selber produziert hätte oder selber auf den Markt gebracht habe. Es hat eine Situation schon gegeben, sage ich jetzt einmal, in den letzten 30 Jahren bei mir, wo Kunden geglaubt haben, dass ich eigentlich der bin, der was das Produkt auf den Markt gebracht hat, der was eigentlich im Vorfeld schon vorausgeht von der Firma her und die was mich eigentlich hauptsächlich mit dem Produkt in Verbindung gesetzt haben, ja, wenn du was brauchst, dann musst du halt zum Wolfi gehen, sage ich jetzt einmal, weil wenn es jemand hat, dann hat der das, was dir die Lösung anbieten kann. Natürlich, auf die letzten 30 Jahre hingesehen, hat es mir irgendwo auch dann recht gegeben, sage ich jetzt mal, mit der Auswahl der Produkte, weil ich ja speziell schwerlastig, sage ich jetzt mal, in der Gastronomie und Industrie, sage ich jetzt mal, meine Tätigkeit und meine Verkaufssituationen ganz verstärkt netzwerkmäßig auch drinnen habe, dass ich ja heute schon, wie gesagt, jetzt auch mit Technalpin, zum Beispiel mit dem Snowroom, ich bin ja schon jetzt mit dem dritten oder mit dem vierten Produkt beim Kunden drinnen. Die einzige Aussage war es halt dann meistens so, wenn es mir halb so nicht gesehen haben, der Wolf kommt bei der Tier rein, es muss etwas Neues geben, das hoch einmal jetzt an, weil am Plätzchen hat er mir noch nie verkauft. Ne? So, und das sind die Sachen, sage ich jetzt einmal, wo man halt dann auch ein bisschen stolz ist drauf, dass du eigentlich an Kunden nicht etwas verkauft hast, nur damit du Geld verdienst, sondern weil er Nutzen davon gehabt hat. Und dann hast du natürlich auch alle Ohren offen und alle Sensibilisierungen sind da im Endeffekt auf dich gestellt, weil wenn du etwas Neues hast und du kommst bei der Tier einer, dann sind die offen für das, hochen sich das an und mehr wie nein sagen kann er ja nicht. Das ist immer so die oberste Prämisse. Ne?
Was war das Erste, was du eigentlich verkauft hast?
Ich glaube, das Erste, was ich verkauft habe, das war als Kind, sage ich, meine Lego-Kollektion, sage ich jetzt mal. So, weil das ist immer so, sind immer so Situationen halt gewesen, wo du halt als Kind schon irgendwo probierst, sage ich mal, gewisse Sachen ins Geld zu machen oder ein Vorradl oder sonst was. Es gibt da sicher 100.000 Sachen später war es auch ein Gewand oder sonst was, weil ich auch ein paar Sachen gehabt habe, was andere nicht gehabt haben, was mir damals aber nicht so viel gegeben hat, hetzigerweise. Und ja, dann habe ich halt einmal eine Jagd verkauft, weil es für mich nicht wichtig war. Und ja, das so hat das Ganze schon mal angefangen. Aber sonst eigentlich so das erste Top-Produkt, was ich gehabt habe, war sicher so die schlüsselfertige Variante in Form von einer Werbeagentur, was wir dort mal gehabt haben, wo wir von den Visitenkarten bis zur schlüsselfertigen Geschäftseinrichtung den Kunden aus Einzelanbieter alles anbieten haben können, alles aus einer Hand. Und das war dort mal eine sehr, sehr spannende Situation, ja.
Was würdest du sagen, war das schwierigste Produkt, was du bis jetzt verkaufen hast müssen?
Es gibt eigentlich kein schwieriges Produkt, weil du dir im Vorfeld über das Produkt deine Gedanken machst, weil du dir im Vorfeld über das Produkt ja deine Identifikation mit der Situation, die eigentlich klarlegst. Du musst ja eigentlich mit dem Produkt, im Endeffekt ist ein Produkt, das wie eine Beziehung, wenn du halt mit dem Produkt nicht kannst, wenn das Produkt dir halt nicht liegt, dann kannst du auch mit dem Produkt, sage ich jetzt, nicht einschlafen und nicht munter werden, weil das im Endeffekt dich dann beschäftigt. Das heißt, das Produkt muss immer für dich so weit rund sein, das muss immer passen, das muss immer, sage ich jetzt einmal, also wenn ich halt ein Produkt halt sehe oder spüre und ich habe dann schon meine Versionen, wo das Produkt wer das Produkt brauchen könnte und mir fallen da 100 Sachen ein, sage ich jetzt einmal, dann ist es schon mal richtig. Dann fühlt sich schon mehr gut an. Ich glaube, das ist meistens der Ansatzpunkt.
Wie entfacht man so eine große Leidenschaft gegenüber dem Verkauf? Weil viele sind zwar im Verkauf tätig, haben aber wenig Emotionen beim Verkauf. Ich glaube, da kannst du mal zustimmen, du hast ja auch irgendwie Kontakt mit vielen Verkäufern.
Ja.
Wie entfacht man so viel Leidenschaft, dass man wirklich sagt, okay, jeden Tag einfach gut drauf sein, Verkäufe abschließen, Kundentermine ausmachen, weil viele interessiert das ja im Endeffekt gar nicht, obwohl es ihr Job ist.
Ja, ich glaube, dass das ein prinzipielles Problem ist generell, dass die Firmen auch, die Mitarbeiter im Vertrieb, die wo es jetzt, wie gesagt, in einem gewissen Bereich nicht hundertprozentig abliefern oder nicht hundertprozentig für das Produkt stehen, auch zu wenig Möglichkeiten haben, diese Leute zu briefen oder da hinzubringen. Ich sage generell auch so, wenn du ein Verkäufer bist, du halt mit Fleisch und Blut, das muss halt übergehen, wenn du halt Und da komme ich wieder zurück auf das andere Thema. Du musst halt von dem Produkt überzeugt sein, was du verkaufst. Wenn ich halt einen Job suche, sage ich jetzt mal, da wo ich von Montag bis Freitag etwas verkaufe und um Punkt 5 einen Kuli fallen lassen muss, sage ich jetzt mal, da was immer was, ja, da muss ich halt irgendwo andere Tätigkeiten machen, was ein bisschen einfacher sind, aber dann habe ich im Vertrieb nichts verloren, sage ich jetzt mal. Das Fire generell entwickelt sich ja dann auch mit der Zugehörigkeitssituation zu dem Produkt. Das heißt, du bist mit dem Produkt irgendwo eins. Du musst dich mit dem identifizieren. Du bist eigentlich dieses Produkt dann, ne? Im Endeffekt. Das spürt der Kunde. Wenn du den Kunden halt das erklärst, um was es da geht, was er für Nutzen, was er für Vorteile hat, wenn du den Kunden halt, sagen wir mal, maßgeschneiderte Situationen anbieten kannst, weil du den Kunden halt zuhörst, was will er denn überhaupt, was will er mit dem erreichen, wo will er mit dem Produkt hin, wo ist die Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Und wenn das Produkt die ganzen Punkte erfüllt, warum sollte er dann das Produkt nicht kaufen wollen, sage ich jetzt einmal. Dann liegt es dann meistens, sage ich jetzt mal, an dem Verkäufer selber, dass er gewisse Defizite gehabt hat, etwas nicht zu erklären oder was immer was. Und da ist auch, das glaube ich, liegen die meisten Schwächen drinnen. Man muss den Kunden spüren, der Kunde muss die spüren. Und wenn er die spürt, dann spürt er das Produkt auch. Ich meine, ich bin halt auch kein Bärs, ich war damals auch nicht ein Bärs. Und dann hat er gesagt, du, hoch zu, zur Zeit passt es mir halt nicht ein. Um das geht es ja gar nicht. Es geht ja meistens um das, dass du im Endeffekt etwas kommuniziert hast, etwas präsentiert hast, auch wenn es der Kunde jetzt nicht ist, der was das braucht, der kann am Abend oder am nächsten Tag einen treffen, den was du jetzt anzünden hast, den Kunden, der was das so weiterbringt, wie du es ihm erklärt hast, und der dann sagt, du hoch zu, mach mit dem einen Termin aus, weil mich interessiert es jetzt. Man weiß ja nie, sag ich mal, wo du halt reinschreist oder was danach im Endeffekt rauskommt. Wichtig ist immer, dass du überzeugt bist von dem, was du tust, und nachher ist es im Endeffekt komplett wurscht, was du für ein Produkt hast, insofern, dass das etwas ist, wo du hundertprozentig überzeugt bist, bei demjenigen, wo du anklopfst, ich bin überzeugt, dass du das brauchst. So, das ist das, was du vermitteln musst. Und der Rest geht dann meistens, sage ich jetzt einmal, alleine, weil das Gespräch sich dann dementsprechend auf diese Art an sich aufbaut. Ne?
Du hast ganz am Anfang angesprochen, du hast gewusst, wo du hin willst und was deine Ziele sind. Ist dein Ziel, ein Leben lang zu verkaufen?
Auf alle Fälle, ja. Also wenn mein Ziel nicht das wäre, sage ich jetzt mal, dass ich den Vertrieb so mache, wie ich ihn jetzt mache, mit allen Nebengeräuschen und so weiter, was halt dazugehören, da war ich nicht 30 Jahre oder nur länger, sage ich jetzt mal, in dem Bereich jetzt drinnen. Weil irgendwo musst du nochmal schon mal überlegen, ob du jetzt im Leben richtig bist mit dem, was du machst, ob das die Schiene ist, was dir passt. Aber mir kommt im Endeffekt vor, je länger das ich jetzt nur dabei bin, je interessanter wird es. Natürlich kommt jetzt auch die Situation dazu. Früher hat man halt gesagt, was weiß ich, wo ich noch 25, 30 Jahre alt war, ja, da hast du halt ein paar Leute kennt, wo du halt hingehen hast können und der hat wieder einen kennt. Heute ist das Ganze, sage ich jetzt mal, nennt man Networking. Und die Situation hat bei mir unbewusst schon so vor 25 Jahren angefangen, wo ich heute noch Kunden habe, wo ich jetzt schon die Kinder, sage ich jetzt einmal, von dem in die Fußstapfen der Besitzer drin sind. Und wenn sich nachher so einer nachher an die noch erinnern kann, dann hast du vor 25 Jahren schon was richtig gemacht, weil du vielleicht aufgefallen bist, jetzt bin ich nicht unbedingt ein ruhiger, sage ich jetzt einmal, ich bin also ein ziemlich emotionaler Typ. Und das sind so Situationen, wenn du so Leute hinkommst und die Generation für die Kids, die was jetzt da an der Hotellerie oder in der Industrie, sage ich jetzt mal, oder wo immer wo hocken und da jetzt auch schon die Chefs sind, und er sagt, ich kann mich noch erinnern, wie du da mal bist bei der Tierreine, kann man pischen und so weiter, warum auch immer. Dann hast du trotzdem, glaube ich, schon etwas richtig gemacht, dass du aufgefallen bist. Und ich glaube, dass das mich wahrscheinlich begleiten wird. Ob ich jetzt einmal in die Renten gehen will, wer oder nicht, so lass uns mal dahingestellt. Weil ich glaube, heute einmal einen Tag nichts zu tun, das ist die größte Strafe für mich, sage ich jetzt einmal. Also ich glaube, solange es geht und solange es mich, sage ich mal, meine zwei Füße, sage ich mal, auf dem Boden halten, werde ich wahrscheinlich in die Vertriebskiste, sage ich mal, dann übergehen, sage ich mal, irgendwo.
Also was mir aufgefallen ist, jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, da kennst du ja Gott und die Welt, mehr oder weniger. Wie ist das zustande gekommen? War das dein Auftreten? Warst du damals wirklich so ein Partymensch, der was überall hingegangen ist und immer präsent war? Und
ja, es ist natürlich die eine Situation, wo ich dort mal eben lang diese Event-Situation bedient habe auf ziemlich hohem Niveau, wo ich zufällig eigentlich eingeraten bin und du natürlich da Leute kennenlernst. Sag jetzt einmal, die was du einfach so im Vorbeigehen eigentlich einmal triffst, ne? So unbewusste Situationen. Und du hast halt irgendwo einen Ansatz, wenn du halt gewohnt bist, dass du gern, wenn du halt Menschen magst, wenn du halt auf Leute zugehst, wenn du halt gern mit Leuten redest, sag ich jetzt einmal, und dann Situationen entstehen, wo du halt komplett andere Ansätze hast, eben mit Leuten über Sachen zu diskutieren, als wie das, was sie normal oberflächlich gewohnt sind, dann bleiben ein bisschen Sachen eben hängen, sag ich jetzt einmal. Und dann war natürlich auch ist es auch vielleicht unbewusst, sag ich mal, ein bisschen der Auftritt von mir selber, wo Leute auch schon gesagt haben, viele wissen nicht einmal den Namen von mir, aber wenn sie mich kennen, wissen sie, wohin dann. Du bleibst irgendwo hängen, eben durch diese Situation, was du den Leuten da anbietest oder wo du mit Leuten in Gespräch kommst, wo du dir auch für Leute interessierst. Und das spielen halt die Leute. Das ist ja so wie Kinder, ich merke es immer ganz speziell, ein paar Kinder, sage ich jetzt einmal, weil das ist etwas, das was du nicht manipulieren kannst. Kinder, sage ich mal, denken und sagen immer die Wahrheit. Gespielen die oder gespielen die halt nicht? Und das, was für mich nach wie vor immer Rätsel ist, wenn ich halt zu Leuten hinkomme, wo mir die Kinder nicht kommen, und danach nach ein paar Minuten auf den Stoß hocken und da hitzigerweise mit den Kindern, dass das lustig hast oder was immer was. Und hitzigerweise, was mir jetzt passiert ist, mal vor kurzem, du bist erst mal bei jemandem zu Hause, die haben zwei Kinder gehabt und du unterhältst dich mit den Kindern, sagst eigentlich direkt und ehrlich, was ist und machst ein paar Sprüche, ein paar Scherze und danach hat einer von dir gehört, warum ich jetzt gegangen bin. Ne? Und dann merkst du eigentlich hitzigerweise, ja, witzig, selber kriegst du das so nicht mit, ne? Aber du hast in einer kurzen Zeit irgendetwas bewirkt, was das Kind jetzt, sag jetzt mal, so aufgefasst hat, ja, warum muss der jetzt gehen, jetzt war es gerade so lustig und so gemütlich. Ne? Und ich glaube, so ist es im Leben halt auch. Die Leute müssen die halt spüren, die müssen halt deine Identität, sag ich jetzt einmal, was du halt verkörperst, das müssen die halt glauben, so wie du halt bist. Klar kommen halt viele mit denen nicht klar, dass immer gut drauf ist bei mir. Bei mir kannst du halt um 3 in der Früh anrufen, nein, dann habe ich kein Problem, dass wir über Sachen diskutieren oder dass ich in 10 Minuten später bei dir auf der Matte stehe, wenn du ein Problem hast. Aber wie gesagt, das sind so Sachen, wo so du nicht jeden halt sagst. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, die Leute müssen dich spielen. Und spielen tut dich halt nur einer, wenn du identisch bist. Ne?
Warum bist du jeden Tag gut drauf? Das muss ja einen Grund haben.
Ja, das hat, glaube ich, den Grund, dass ich erstens gern lebe, dass das, was ich mache, dass ich das gern tue. Und dass ich auch den Job immer gehabt habe, was ich geliebt habe. Und zurzeit ist natürlich die Situation wieder andere, sage ich jetzt mal. Wo, wie gesagt, Robert, du kennst mich schon länger. Ich habe trotzdem auch Situationen gehabt, wo es ziemlich schwierig war im Vertrieb, dass andere Komponenten einfach nicht zusammenpasst haben und so weiter und so fort, dass ich auch für eine Firma gearbeitet habe, die was irgendwo dann finanzschwach gewesen ist und trotzdem stehst du halt dazu. Jetzt habe ich natürlich eine Situation und da werde ich mir recht geben, weil du halt den Weg mehr verfolgt hast in den letzten Jahren. Ich bin jetzt in einer Firma, wo ich halt sage, ich habe das selber noch nicht erlebt, dass man im Endeffekt so einen Umgang mit Menschen haben kann, wie es bei uns in der Firma ist. Wenn man halt das anschaut, sage ich jetzt mal, mit unserem Big Boss und was für mich ein extremes Vorbild ist, der was jeden Tag in der Firma ist, die Richtung vorgibt, der was genau weiß, was er will und so weiter, wo ich halt schon teilweise gedacht habe, ja, eigentlich theoretisch konnte er von mir der große Bruder sein. Du fühlst dich eigentlich wohl, es ist halt komplett egal, wo du bei uns in der Firma einigest, wir sind eine sehr große Firma, du kommst mit allen Leuten zusammen, wenn man halt in Bozenbunds im Headquarter unten essen gehen und da hocken Leute mit dir, was du das ganze Jahr nichts zu tun hast, die grüßen dich, die sind da sympathisch, die bringen dein Lachen entgegen, das sind eigentlich Leute, wo du denkst, wenn ich Geburtstag habe, die mal sogar einladen, obwohl ich sie gar nicht kenne. So, und wenn du nachher in so einer Firma bist, wo alles ziemlich unkompliziert abläuft, du deine Freiheiten hast, wo du dich komplett selber entwickeln kannst, wo du das Produkt da hinbringen kannst, nach deinen Bedürfnissen, Ideen und kreativen Varianten das Ganze etablieren kannst und die Geschäftsführung steht hinter dir, ich glaube, ja, viel Besseres und Tolleres kann dir nichts passieren. Und wenn du nachher noch schlecht drauf bist und nachher noch generell ein Problem zum Leben hast, Dann hast du generell einen Schuss, aber dann hast du generell auch da nichts verloren, muss ich sagen. Ne?
Seit ich die kenne, habe ich die eigentlich nur mit Sacro gesehen. Das war ja irgendwie etwas, das hat mich immer fasziniert. Und vor allem hast du einmal einen Satz gesagt, völlig egal, auch wenn ich scheitere, muss man nur ein Sacro lassen und dann stehe ich am nächsten Tag wieder auf. Was hat das mit dem Sacro auf sich? Warum immer ein Sacro?
Vielleicht ist das irgendwie für mich auch so ein Out, ein Schutzmantel, sage ich jetzt einmal, wie ich mich heute, sage ich jetzt einmal, gern präsentiere oder wo ich halt meine Sicherheit in der Situation habe. Genau wie du sagst, ich habe auch früher oft schon gesagt, du, wenn ich abstürze, alles, was man bitte lassen sollte, war ein Jean und ein Sakko, dann stehe ich morgen wieder auf. Weil ich einfach glaube, dass du halt, wenn du halt gut gekleidet bist, sage ich jetzt einmal, und dementsprechend einfach da etwas anders ausstrahlst, anders auftreten hast. Und man muss das gerade selber halt beobachten, geh halt, sage ich jetzt mal, mit einem Jogger einen Kaffee trinken irgendwo rein. Oder geh halt, sag jetzt mal, mit einem Anzug rein, irgendwo Kaffee trinken, dann hast du wahrscheinlich eine andere Perspektive von der Aufmerksamkeit her als wir normal. Es ist einfach auch so. Und ich glaube, ich bin halt einer, der was gerne ein bisschen polarisiert, ein bisschen gerne auffällt, gerne, sag jetzt mal, sage in Erscheinung tretet. Das ist vielleicht auch ein Merkmal, sag jetzt mal, von der Wiedererkennungswert her. Aber wie gesagt, diese Sache hat mir eben, sag jetzt einmal, auch den Erfolg beschert, wo sie auch im Endeffekt habe, der Wiedererkennungswert und so weiter. Und Das ist etwas, was zu mir gehört. Das ist, als wir Zähne putzen, sage ich jetzt einmal. Das ist ein richtiger Fakt, aber wie gesagt, im Endeffekt, unterm Strich sagt es nichts aus, das ist schon klar. Aber wie gesagt, mir tut es gut, mir gibt es eben was. Ich bin da, muss ich sagen, auch so ein bisschen ein Modedussi in einem gewissen Bereich rein. Und ja, das war irgendetwas, was, wie das erste Mal, diese Variante mit Sakko und Anzug und so weiter, für mich entdeckt habe ich gewusst, genau das ist es eigentlich, wo du dich heute wohlfühlst, sage ich mal, und wo du etwas darstellst, was dir, sage ich mal, gerecht wird. Ne?
Ich würde jetzt gerne auf die aktuelle Situation noch eingehen, und zwar auf den Snow Room, weil du arbeitest, glaube ich, jetzt seit 3 Jahren bei Technoalpin, glaube ich, oder seit 2017. Und damals bist ja du eigentlich mit einem Produkt konfrontiert worden, das was ja so fast niemand gekannt hat. Genau. Also vor allem im Tirol, ich glaube, da war damals kein einziger Snowroom verkauft. Und für die Leute, was nicht wissen, was ein Snowroom ist, ich habe es damals auch nicht gewusst. Und dann habe ich die Aufklärung von Herrn Professor Dr. Wolfgang Pauli gekriegt. Erklär mal, was ein Snowroom ist.
Also ein Snowroom, sage ich jetzt einmal, ist ein eigenständiger Raum im speziellen Wellnessbereich, der was als Alternative zum herkömmlichen Tauchbecken dient, um eine schonende Abkühlung, sage ich jetzt einmal, nach der Sauna zu erleben und zu spüren. Wir arbeiten, sage ich jetzt mal, mit dem Snowroom mit minus 10 Grad Kälte, weil die Kälte, sage ich, dementsprechend auch dieses körperliche Wohlbefinden, Durchblutung, anderweitige körperliches Wohlbefinden ergänzt und unterstützt. Und das Highlight bei der Snowroom ist, dass wir erstens im Snowroom drinnen eigenständig, sage ich jetzt mal, immer den Schnee, der was unter Tag nach rausschmilzt oder abgeht oder abtaut, in der Nacht mit 2 Schneidüsen nachproduzieren. Das heißt, es ist eine lebendige Kabine, die was interieurmäßig auch unterschiedlich nach Kundenwünsche angepasst ausschauen kann. Wie gesagt, die Hauptalimente, was wir drin haben, ist einmal diese Glasvariante, wo man Hintergrundmotive in Form von Bildern alle möglichen Sachen bestücken kann, mit Beleuchtung, was gut was alles. Oder sage ich mal, diese Kunstfelsen-Variante, so eine Art grottenmäßige, urige Situation darstellen können. Aber wie gesagt, wir können genauso auch Swarovski-Luster einhängen, sage ich jetzt einmal, Biedermeier-Zimmer reinstellen oder was immer. Also ich kann im Endeffekt den Kunden alles anbieten, was eigentlich der Wunsch entspricht. Und wir haben natürlich den Vorteil, dass wir keine Marschware haben, in dem Sinn, dass wir vorproduzierte Kabinen haben, sondern bei uns ist eigentlich hauptsächlich jede Kabine ein maßgeschneidertes Produkt für den Kunden, wo wir entweder jetzt einen Platz zur Verfügung haben, dass wir einen Raum reinbauen können, oder der Kunde, sage ich mal, eine anderweitige Situation hat, dass er eine Sauna rausschmeißt oder ein Tauchbecken rausschmeißt oder was immer was, und wir dann einen Platz zur Verfügung gestellt bekommen, wo wir den Schneeraum reinbauen können. Gell? Also das ist sicher im Wellnessbereich ein High-End-Produkt, was mich von Anfang an überzeugt hat, obwohl es, wie du genau gesagt hast, da noch keine einzige Kabine in Österreich oder wo immer wo in der Phase, wo ich jetzt tätig bin, als Area-Manager vorhanden gewesen ist, wo einfach als erstes dabei zu sein, so ein Produkt auf den Markt zu bringen, als erstes dabei zu sein, mit dem Produkt zu wachsen, weil wir sind ja trotzdem mal vor 3 Jahren auch mit Technik und anderen Situationen extrem in der Entwicklung noch gewesen. Das heißt, das Produkt, wie es jetzt ausschaut, war vor 3 Jahren noch komplett anderes. Wir haben jetzt auch nachhaltig extrem Gas gegeben, wir haben eine Wärmerückgewinnung drinnen, wo halt, sage ich jetzt mal, auch für die Kosten her das Ganze, sage ich jetzt mal, gar nicht mehr erwähnenswert ist. Und das sind alles Sachen, was an Kunden in die Hände spielen. Und wenn man sich jetzt anschaut, was die letzten 20 Jahre Highlight im Wellnessbereich stattgefunden hat, man hat jetzt eine 20. Almdudler Sauna eingebaut, man hat halt irgendwo nachher noch dementsprechend infrarotmäßig, sage ich jetzt mal, sich auch noch 20., 25. Infrarot reinbaut. Das heißt, es hat sich alles sehr viel mit Wärme abgespielt. Und wir sind das eigenständige
die Gegenkomponente,
Produkt, die Gegenkomponente, sage ich jetzt mal, mit der schonenden Abkühlung, wo wir wirklich von jung bis alt alles auffangen können und deswegen auch diese schonende Abkühlung anbieten, was ja mittlerweile sehr beliebt ist, weil die Leute einfach entweder die extreme Hitze oder die extreme Kälte nicht mehr da leiden. Und es gibt ja halt Leute, die ja auch in die gar nicht in die Sauna gehen, die was anderweitige Probleme haben mit Bluthochdruck, andere Komponenten. Die lieben natürlich so eine Schneesauna, weil man weiß ja, dass halt ganz ziemlich ein hoher Prozentsatz mit Kälte therapiert wird. Und deswegen sage ich jetzt mal, Leute, die vielleicht gar nicht in den Wellnessbereich gegangen sind und jetzt aber auch mit dem Schneeraum auch die Möglichkeit haben, einen Wellnessbereich zu besuchen, weil man eben mit der Kälte sehr viel bewirken kann, körperlich. Ne? Ja, und somit ist das Produkt eigentlich rund. Es schaut nicht nur gut aus, optisch gesehen, es kann auch was. Und das ist immer der
Punkt. So wie du.
und das ist immer der Punkt, sage ich jetzt einmal, ein Produkt zu haben, das was, wo halt der Kunde sagt, man, das ist geil, das schaut super mega aus, wo auch der Kunde danach sagt, man, was ist da wieder gemacht habt für uns im Wellnessbereich, das ist der absolute Wahnsinn. Aber und nachher noch ein Produkt zu haben, das was auch was kann, ja, das ist eben selten auf dem Markt. Und deswegen war ich von Anfang an Feuer und Flamme und bis glaube ich jetzt noch mehr wie vorher, sage ich jetzt einmal.
Aber wie verkauft man dann im Endeffekt sowas? Weil im Endeffekt waren die ganzen Hotels in einer glücklichen Situation, die haben eine sehr, sehr hohe Auslastung gehabt. Im Endeffekt, glaube ich, kann sich niemand beschweren, wie die Situation bisher war. Also sagen wir jetzt mal bis Ende 2019. Jetzt ist ja nicht gerade mehr Auslastung da, weil der liebe Herr Wolfgang sagt, ich habe eine Schneekabine. Also ist es einfach, dass man... Verändert sich der Wellnessbereich, dass man sagt, okay, man ist der Vorreiter oder wie verändert sich die Hotellerie oder was glaubst du, sind so die nächsten Trends?
Nein, ich glaube, dass die Situation generell einmal so ist, dass ich meine, Wellness selber ist ja eigentlich ein junges Produkt, wenn man jetzt sagt, 70er, 80er Jahre, wo die Wellness-Situationen losgegangen sind, bis jetzt, was jetzt geboten wird, ich meine, das sind ja extreme Welten. Wellness selber, da reden wir mal von einer spezifischen Landkartenperspektive, wo man sagt, Österreich, Schweiz, Deutschland, Südtirol, Bayern oder die gewissen Regionen, wo es extrem wellnesslastig sind. Das ist ja ziemlich, ziemlich eng, wenn man halt runterfährt nach Frankreich, Spanien, drüben, da ist der Wellnessbereich noch nicht einmal so extrem vertreten, wie wir das heute da kennen. Also es ist sehr viel Luft nach oben noch. Die Situation bei uns selber ist ja so, dass diese großen Wellnesshäuser oder Wellnesshotels, die haben natürlich auch, sage ich jetzt mal, ihren Part dazu, dass sie, sage ich mal, auch wieder was Neues brauchen für den Gast. Es ist halt so, wenn man halt sich überlegt, vor 10, 15 Jahren hat sich keiner vorstellen können, dass halt der Hotelier, sage ich jetzt mal, sein E-Bike, sage ich jetzt einmal, vor der Haustür hat und den Gast anbieten kann. Genauso, sage ich jetzt mal, ist es mit unserer Situation auch. Also wir bieten jetzt halt mit dem Schneeraum dementsprechend die Alternative für den Wellnessbereich an, wo man das Tauchbecken in Verdrängung hat, wo man auf der einen Seite mit dem Snowroom ein neues Kundenklientel generieren kann, weil man natürlich auch Leute, sage ich mal, ins Boot holen ins Boot holt in Form von Wellnessaufenthalte, die was davor vielleicht mit Wellness noch gar nichts zu tun gehabt haben. Ne? Und man hat auf der einen Seite einen Gast wieder etwas Neues angeboten im Portfolio, wo man sagt, pass auf, wir haben jetzt das für euch da investiert, um euch ein Wohlbefinden, dass wir wollen, dass es euch gut geht. Wir haben jetzt etwas Neues für euch, wo ihr euch hitzigerweise die unterschiedlichen Ansätze habt für die Hoteliere. Es gibt halt Hoteliere, die sagen, ja, ich will unbedingt einen Schneeraum haben, der schaut super geil aus. Schnee ist eine von den emotionalsten Situationen, was wir da in unserem Kreis haben. Wir leben halt einmal, kannst du sagen, von 70-80% von Tourismus und so weiter, vom Schneetourismus. Das emotionale Produkt Schnee, sage ich mal, das springt jetzt von Kind bis zum Alten jeden an. Wenn ihr dann auf der anderen Seite dann im Wellnessbereich noch eine Schneegarantie habt für 365 Tagen, werdet ihr mal schauen, warum, wieso, weshalb. Und der ausschlaggebendste Punkt ist einfach, dass dieser Ausgleich zu den herkömmlichen Sachen, wo man die letzten Jahre nichts Neues erlebt hat im Wellnessbereich, im Vergleich zu dem Produkt, das ist ein komplett neues Highlight, das muss man wirklich erleben. Man muss da reingehen in den Schneeraum, man muss das fühlen, man muss das spüren, was das mit einem Körper macht, mit den minus 10 Grad, mit der trockenen Luft, mit dem trockenen Schnee da drinnen. Wenn man sich dann den Körper noch separat abkühlt, das ist einfach, ganz ein extremes, eigenständiges Erlebnis, wo es eigentlich nur der Schneeraum, sagen wir in dem Sinn, den Gast oder den Kunden geben kann. Ne?
Die letzten zwei Fragen. Gibt es noch etwas im Leben, was du gern verkaufen würdest? Keine Ahnung, vielleicht sagst du, ich wäre mal gern Autoverkäufer bei Ferrari oder keine Ahnung. Also gibt es in dem Sinne vielleicht noch etwas?
Es ist hetzigerweise immer so, ich habe dort mal auch mal Angebote gehabt im Automarkt. Sag jetzt mal, gut, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt auch vielleicht ein bisschen Autospinner bin, sage ich jetzt mal. War schon eine Tendenz gewesen, was mich interessiert hätte. Genauso habe ich dort mal ein Angebot gehabt, auch mit Versicherungen was zu machen und so weiter. Ich weiß nicht. Ich habe mich da eigentlich nie so richtig hundertprozentig wohl gefühlt. Jetzt war, wenn es jetzt, ich meine, vielleicht ist es wurscht, ob es jetzt ein Ferrari ist oder ob es jetzt Mercedes ist oder ob es ein anderes tolle Automarken ist. Du musst dich mit denen identifizieren können, sage ich jetzt mal. Ich habe mich eigentlich da nie hundertprozentig oder hätte mich da wohl gefühlt auf dem Sektor, genauso nicht auch mit Versicherungen verkaufen. Das war etwas, wo ich gewusst habe, das liegt mir nicht. Ich kann es jetzt aber auch nicht richtig analysieren, warum, wieso, weshalb. Das war halt irgendwo so in mir drin, das ist etwas, was nicht so das ist, was nicht so flutscht. Und wenn etwas nicht flutscht, dann verkaufst du es auch nicht so hundertprozentig. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Auch mit allen Niederlagen und hohen Höhenflüge, was ich gehabt habe, glaube ich, habe ich jetzt die richtige Firma mit dem richtigen Produkt, mit den richtigen Mitarbeitern und mit den 100% richtigen Kunden. Und deswegen stehen wir in der Früh wieder auf mit dem Lachen.
Sehr schön, so soll es sein. Letzte Frage, gibt es noch einen Abschlusssatz, den du sagen möchtest, den was du irgendjemandem mitgeben möchtest da draußen?
Also ich kann alle Leute gleich sagen, kämpft für das, was haben wollt, geht es euch am Weg. Bleibt euch selber treu. Jeder sollte ungefähr wissen, wo seine Schiene ist, wo er hin will in seinem Leben. Verfolgt das konsequent. Dann wird es eigentlich jeden, sage ich jetzt einmal, wird jeder da hinkommen, wo er hinkommen will. Klingt jetzt, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt richtig deutsch, aber ja, ist halt auf den Punkt gebracht.
Ist auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. Es war ein interessantes Gespräch. Hat mich gefreut, dass ich dich auch mal im Podcast begrüßen darf.
Ich danke dir.
Und ich bin gespannt, was sich die nächsten Jahre noch in deinem Leben ergeben wird. Und ich bin gespannt.
Ich glaube, du bist der Erste, was es wissen wird.
wahrscheinlich.
Der Kontakt, was wir jahrelang haben, glaube ich, bist du wieder der Erste, was, wenn es mal etwas Neues gibt, auch natürlich jetzt hauptsächlich bei mir in der Firma, der Technalpin, bist du der Erste, was eigentlich das dann mitkriegt. Und somit auch dann wieder einer von meinen Jungs bist, der was das wieder verbreitet und eigentlich dann für mich wieder Werbung macht.
Genau, die Brieftaube so mehr oder weniger, oder stille Post. Vielen Dank fürs Interview und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.